Willkommen bei Not Just Coding, der Podcast, in dem wir in die Welt von IT, Tech und Digitalisierung eintauchen. Gemeinsam entdecken wir verschiedenste Technologien, spannende Herausforderungen und innovative Lösungsansätze. Mach's dir gemütlich, viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen bei Not Just Coding. Heute haben wir eine sehr besondere Folge, weil wir haben heute zwei Gäste, nämlich einmal den Andreas Falk und einmal den Nils Heigermann. Cool, dass ihr beide da seid. Ich freue mich auf die Folge. Und warum seid ihr beide da? Weil ihr beide Security-Experten seid. Und deswegen geht es heute auch wieder logischerweise um Security-Themen, insbesondere um aktuelle Verordnungen. Heute haben wir uns vorgenommen, erstmal so ein bisschen nochmal über NIS 2 zu sprechen. Da hatten wir auch mit Nils schon eine Folge vor kurzem.
Genau.
Und über DORA und auch über den EU Cyber Resilience Act. Und wie gesagt, willkommen und schön, dass ihr da seid.
Ja, freue mich auch.
Absolut. Große Freude, nochmal hier sein zu dürfen.
Sehr schön. Wollt ihr euch beide, bevor wir loslegen, nochmal ganz kurz und knapp vorstellen? Andi, fang gerne du an.
Ja, ich bin Andreas Falk, seit, glaube mehr als 25 Jahren jetzt im IT-Geschäft unterwegs, habe schon viel gesehen. Und bei Security im Speziellen sieht man auch so immer wieder spannende Dinge, auch ganz spannend immer, was es wirklich für Fehlschläge auch gibt, so bei vielen Dingen, also was man so alles falsch machen kann. Ganz spannend. Also, im negativen Sinne sind die Leute da sehr erfinderisch, was das angeht.
Kann ich mir vorstellen. Cool, genau. Cool, dass du da bist, Andi. Nils, your turn.
Sehr gern. Ich bin zwar noch nicht ganz so lange wie der Andi im Geschehen, im Business mit drin, aber bei mir sind es jetzt knapp 7 Jahre und ich beschäftige mich vorrangig natürlich jetzt auch gerade mit den ganzen Regularien, Richtlinien. Natürlich NIS 2 im Fokus. Wir hatten das letzte Mal auch drüber gesprochen. Da gibt es heute auch einige Neuigkeiten und Hot News zu dem Thema, die ich mich sehr freue, die euch heute oder mit euch teilen zu dürfen. Und sonst, im normalen täglichen Business beschäftige ich mich vor allem mit verschiedenen Security-Awareness-Themen, Security-Information-and-Event-Management-Lösungen und versuche da unsere Kunden wirklich bestmöglich mit zu schützen und natürlich so eine gesamtheitliche IT-Security-Strategie auch zu etablieren.
Cool, super. Und ihr arbeitet auch zusammen, ne?
Genau.
Ja. Das heißt, ihr kennt euch auch. Das ist natürlich praktisch und deswegen seid ihr auch logischerweise beide hier, weil ihr euch ja auch die Themen, beziehungsweise ihr beschäftigt euch ja auch beide mit diesen Themen, mit diesen Verordnungen und wahrscheinlich ergänzt ihr euch auch so ein bisschen. Ich nehme an, der eine konzentriert sich mehr auf dieses, der andere mehr auf das andere Thema,
ja,
oder?
Ja, das ist richtig. Also Nils ist eher so ein NIS-2-Schwerpunkt. Ich bin mehr bei DORA jetzt natürlich, da was für Versicherungen. Um vorzugreifen, jetzt eher relevant ist.
Genau, und das ist dann eigentlich so die perfekte Kombination, genau. Und das perfekte Match, um dann wirklich einen guten Durchblick auch in den ganzen regulären Dschungel dann auch zu behalten.
Sehr schön. Ja, perfekt. Cool. Dann lasst uns mal einsteigen in die Themen. Wie gesagt, wir haben ja letztes Mal, Nils, schon über NIS 2 gesprochen. An alle Zuhörer, wenn ihr viele Details und einen sehr verständlichen Überblick über NIS 2 bekommen möchtet, dann hört unbedingt in die Folge mit Nils rein bezüglich NIS 2. Ist natürlich wie immer auch in den Shownotes, aber logischerweise findet ihr sie auch so in der Übersicht vom Podcast. Aber Nils, willst du trotzdem mal ganz kurz nochmal NIS 2 in deinen Worten erklären?
Das sehr gern, genau. Also NIS 2 bedeutet nichts anderes als die Network and Information Security Directive, also Richtlinie im Cybersicherheitsumfeld. Das heißt, diese Richtlinie wurde als Nachfolger natürlich der NIS-1-Richtlinie auf den Weg gebracht, um wirklich auch ein einheitliches und umfassendes Cybersicherheitsschutzniveau in Zukunft zu erreichen. Und ich hatte das letzte Mal ja schon auch erwähnt, ich kenne gerade im Moment auch keine andere Richtlinie, die wirklich so heiß diskutiert ist, weil auch hier sollte die Umsetzungsfrist eigentlich bis zum 17. Oktober diesen Jahres eingehalten werden. Ja, also wir hatten ja auch in der letzten Folge hatten wir auch so die Unterschiede zwischen Richtlinien und Verordnungen mal näher beleuchtet. Ne? Das heißt, eine Richtlinie muss dann natürlich von der EU-Ebene dann auch nochmal nationales Recht umgewandelt bzw. in dieses interpretiert werden. Und jetzt haben eben die einzelnen EU-Mitgliedsländer, darunter natürlich auch Deutschland, Zeit, diese NIS-2-Richtlinie in ein sogenanntes Umsetzungsgesetz dann umzuwandeln. Und dafür gibt es dann eben dieses NIS-2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz. Und hier gab es, ja, wie wir jetzt auch schon wissen, durch die letzte Folge wirklich einiges an oder einigen Diskussionsbedarf. Man war sich nicht mehr sicher, wo stehen wir da gerade auch in der Gesetzgebung. Es wurden einzelne Inhalte da noch relativ streng diskutiert. Und jetzt in den letzten 2 Wochen gab es da tatsächlich doch einiges auch an Bewegung. Und ich glaube, das letzte Mal hatte ich auch erwähnt, dass wir, oder dass jetzt im Moment der 6. Referentenentwurf vorlag. Jetzt tatsächlich am 24.07. wurde der Regierungsentwurf jetzt aber tatsächlich auch veröffentlicht. Das heißt, diesen hat das Bundeskabinett dann auch ohne weitere Aussprache beschlossen. Und dieser bildet jetzt eigentlich so gesetzgeberisch die Vorlage, um dieses dann auch final im Bundestag umsetzen zu können.
Und dann auch mit dem Datum 17. Oktober im Blick, oder?
Natürlich, das nach wie vor. Auch hier jetzt aber, um nochmal so diesen Gesamtüberblick zu wahren, auch hier gab es natürlich jetzt in der Vergangenheit schon viele Stimmen, die gesagt haben, ja, es ist schon sehr wahrscheinlich, dass vielleicht dann auch erst im 1. Quartal des nächsten Jahres die Umsetzung dann erfolgen wird, weil es eben nicht spruchreif war, wo wir uns befinden oder ob das überhaupt jetzt noch einzuhalten ist. Aber wie gesagt, aufgrund jetzt des letzten Standes, dass der Regierungsentwurf jetzt tatsächlich auch von dem deutschen Bundeskabinett beschlossen wurde, denke ich, stehen die Chancen da ganz gut, eventuell diese Deadline bis 17. Oktober doch noch einhalten zu können.
Okay. Ja, müssen wir halt schauen, weil ja jetzt die Sommerpause auch im Bundestag etc. ist.
Stimmt auch das natürlich zu berücksichtigen.
Ob das dann rechtzeitig nach der Sommerpause das zeitnah dann auch Abstimmung bringen.
Absolut, absolut. Aber ich denke, die richtigen...
Ja, Urlaub machen.
Ja, ja, also verzögert sich vielleicht dadurch. Eigentlich hatten sie gesagt, die Chancen stehen besser, wenn es noch vor der Sommerpause irgendwie
definitiv
reingekommen wäre.
Ja, macht Sinn.
Aber ich denke, die Zeichen gehen auf jeden Fall in die positive und auch in die richtige Richtung.
Okay, cool.
Also wird sich eher um ein paar Tage wahrscheinlich. Ob es genau zum Stichtag jetzt, aber wahrscheinlich nicht erst nächstes Jahr.
Ja, genau.
Okay, danke dir, Nils. Dann, Andi, du hast ja vorhin schon gesagt, du hast dich ein bisschen mehr auf das Thema Dora, also nicht den Vornamen, sondern das Thema spezialisiert. Willst du einmal kurz erklären, was Dora ist?
Genau, Dora ist der Digital Operational Resilience Act. Ja, auch eine Verordnung, die direkt greift. Die muss jetzt im Gegensatz zu NIS2 nicht erst in nationales Recht umgesetzt werden, sondern die greift nächstes Jahr sofort, also ist eigentlich schon in Kraft, aber hat immer so Übergangsfristen, also Anfang 2025 muss das dann auch umgesetzt werden. Ja, im Gegensatz zu NIS2, was ja eher so Kritisbereiche, eher ja, vollumfänglich viele Unternehmen betrifft, ist Dora jetzt für die ganzen Finanzdienstleistungen anvisiert. Also was versteht man darunter? Das sind alles Banken, Versicherungen, alles mögliche an Finanzdienstleister, also auch zum Beispiel Krypto-Assets fallen da auch jetzt drunter. Also alles, was mit Kryptowährungen und so weiter zur Verfügung steht da. Die müssen sich auch dran halten.
Okay, spannend.
Genau. Ja, löst so ein bisschen so die bisherigen Verordnungen auch ab. In Deutschland gab es ja vorher schon die VAIT, die BAIT, also die bankenaufsichtliche IT-Verordnung oder die versicherungsaufsichtliche IT-Verordnung, die von der BaFin, der Bundesfinanzaufsichtsbehörde in Deutschland, auch kontrolliert wurden. Also die sind es schon gewohnt, dass sie da ihre Hausaufgaben machen müssen. Deswegen ist so die Hoffnung hier, dass der Gap hier gar nicht mehr so groß ist, weil die Großen zumindest schon sehr unter der Fuchtel der BaFin-Kontrolle standen. Also.
Ja, da gibt es ja sowieso allgemein so viele Regularien im Finanzbereich. Ne?
Genau, also gerade bei Banken ist es noch schlimmer wie bei Versicherungen. Da wird noch genauer drauf geguckt. Also die sind ja schon sehr gewohnt, dass sie da ihre Hausaufgaben machen müssen. Zum bisherigen wird es ein bisschen halt in die Breite noch gezogen, ein bisschen mehr in die Tiefe, werden Dinge noch detailliert, die vorher ein bisschen abstrakt formuliert waren. Aber geht eigentlich mehr oder weniger in die gleiche Richtung. Deswegen wird auch schon stark diskutiert, ob vielleicht irgendwann die BaFin, die BAIT, VAIT zugunsten der europäischen Richtlinie oder Verordnung dann fallen lässt. Weil es auch schwierig ist, dann ja 2 parallele Stränge zu verfolgen, wenn es jetzt EU-Recht gibt, warum jetzt noch die nationalen Sachen jetzt dann noch auch parallel weitertreiben, wenn da im Prinzip dieselben Dinge drinstehen.
Mhm. Absolut, absolut. Und weil du jetzt auch gerade nochmal so schön auf den Scope und den Umfang von DORA eingegangen bist, da vielleicht auch nochmal eine kurze Ergänzung jetzt am Rande zu NIS 2, weil da ist es wirklich gleichgültig, ob ich jetzt Vorstandsvorsitzender einer kritischen Infrastruktur bin. Andi hat es mit den Kritisunternehmen schon erwähnt. Oder eines Großkonzerns oder Geschäftsführer eines mittelständischen Zulieferers aus der Automobilindustrie. Es gelten wirklich dann diese neuen Cybersicherheitsanforderungen für mich.
Okay.
Bei DORA wirklich eben eher auf das Finanzversicherungswesen und bei NIS 2 eben wirklich auf die bereits genannten.
Ja, okay. Bei NIS 2 ist es ein bisschen komplizierter mit diesen Sektoren. Da muss man gucken, gehöre ich jetzt dazu zu diesen wichtigen Sektoren? Es gibt da besonders wichtige Einrichtungen, nur wichtige Einrichtungen da.
Ja.
Muss ich immer drauf schauen halt. Und das ist so, glaube ich, der größte Unsicherheitsfaktor, den Unternehmen gerade da haben mit dem NIS 2. Muss ich denn da was? Bin ich überhaupt betroffen? Da gibt es ja beispielsweise jetzt auch, glaube ich, von BSI irgendwo gibt es auch so ein Tool, wo ich irgendwie abfragen kann, ob ich überhaupt betroffen bin.
Ja, lasst uns da gleich nochmal drauf schauen. Wir haben ja auch noch was Drittes genannt. Wir haben ja noch den EU Cyber Resilience Act. Was ist denn das? Was ist der EU Cyber Resilience Act? Kann da einer von euch da auch nochmal einen kurzen Überblick geben?
Ja, der Cyber Resilience Act ist also das Dritte im Bunde. Auch eine Verordnung, die dann direkt durchgreift, wenn sie scharf geschaltet wird. Der ist noch nicht ganz durch, ist zwar jetzt so vom Europäischen Parlament so abgenickt, aber muss noch durch diesen Europäischen Rat. Das ist ja bei der EU manchmal ein bisschen schwieriger. Also erst muss das in Trilog immer rein, dann wird es vom Parlament irgendwie dann abgenickt und dann muss der Rat nochmal dann sein finales Go geben und das fehlt jetzt momentan noch. Geht davon aus, dass auch 2024 jetzt vollends verabschiedet wird. Ja, und dann hat man meistens so jetzt nochmal ein, zwei Jahre Übergangsfristen, bevor man das jetzt wirklich anwenden muss. Genau, und da die Zielgruppe ist jetzt wieder so ein bisschen eine andere, die vielleicht teilweise deckungsgleich mit NIS 2 wieder sein kann. Aber da geht es jetzt so speziell eher um so Produkthersteller. Also jeder, der ein Produkt in Europa in Verkehr bringen will, der muss ja bisher auch immer so ein Konformitätszeichen nachweisen. Wir kennen ja alle diese CE-Zeichen, die da auf diesen Produkten, also steht für Französisch, Conformité, European, habe ich vorhin nachgeguckt. Wobei es nicht ganz eindeutig ist, die Akronyme sind oft erst da und dann überlegt man sich hinterher, wo kam das denn eigentlich her. Aber man vermutet, das kommt aus dem Französischen, aber ist eigentlich so eine Konformitätserklärung einfach, dass es eben den Vorschriften, die in der EU gelten, auch entspricht. Und im Zweifel, wenn so ein CE-Zeichen fehlt, dann kann der Zoll halt hergehen, wenn so aus China irgendwas bestellt wird zum Beispiel, hat man das Problem, kein Zeichen drauf, der Zoll beschlagnahmt ist und ich kriege das gar nicht zu mir nach Hause geliefert.
Darf dann nicht in die EU kommen.
Genau. Genau. Und mit dem Cyber Resilience Act, da haben sie jetzt das CE-Zeichen erweitert auf Sicherheitsvorschriften.
Das heißt, es bleibt weiterhin das CE-Zeichen, aber man muss zusätzlich auch noch Sicherheitsvorschriften.
Genau, Hausaufgaben machen Richtung Sicherheit.
Okay.
Also ja, so Geschichten wie auch so den Lebenszyklus supporten. Das war früher auch immer so ein Schmerzpunkt, dass sie dann halt ihr Produkt rausgebracht haben und dann aber eigentlich keinen Support mehr leisten. Also mit Sicherheitsupdates etc. Das wird jetzt genau vorgeschrieben, dass über eine bestimmte Dauer jetzt auch da einfach der Support gewährleistet sein muss. Also ich kann nichts in den Verkehr bringen und dann kümmere ich mich nicht mehr darum, das Produkt irgendwie weiter zu supporten. Ja, genau.
Wow, okay.
So ganz beliebt ist ja oftmals gerade auch IoT-Bereiche, so Geräte, die halt mal schnell gebastelt werden, in den Verkehr gebracht werden und man sich gar keinen Gedanken macht, kann man da ein Firmware-Update machen, kann man es vielleicht auch auf sichere Art und Weise machen, kann da jeder irgendeine Firmware zusammenbasteln und da unterschieben. Mhm. Genau solche Hausaufgaben müssen zukünftig gemacht werden, also sonst kriege ich einfach das CE-Zeichen nicht mehr. Mhm. Und auch da gibt es unterschiedliche Sektoren, wie bei NIS 2 ähnlich. Es gibt auch so sogenannte elementare, wichtige Produkte, die müssen dann sich wirklich von Dritten zertifizieren lassen, dass sie das CE-Zeichen bekommen. Das sind so ganz kritische Netzwerkkomponenten, wie irgendwelche Router, irgendwie, die halt wirklich an zentralen Stellen halt auch sicherheitstechnisch untergebracht sind.
Okay.
Man sagt aber, der Großteil, 90% der Produkte sind dann die weniger wichtigen, die können dann so eine Selbsterklärung abgeben, dass sie sich dran halten. Müssen aber halt dann sich im Zweifel halt dagegen auch dann prüfen lassen, wenn es jetzt rauskommt, die haben es zwar abgegeben, aber das stimmt hinten und vorne nicht dann. Klar, dann kommen die natürlich auch dran mit drastischen Strafen. Also.
Ja, logisch, logisch. Das gilt dann aber nur für, also oder in erster Linie für Produkte, die halt irgendeine Connectivity-Funktionalität haben.
Ja, es heißt so schön, so Produkte mit digitalen Elementen.
Ja, okay.
So heißt es im Gesetz. Alle Produkte, die halt ein Stück Software beinhalten und am Netz hängen gewissermaßen, sind betroffen. Das können irgendwie auch Autos. Auch die ganzen Industrieanlagen, auch wenn jetzt jemand da eine SPS-Maschine verkauft. Dann fällt er wahrscheinlich jetzt nicht auf diese ganz kritischen Dinge, weil das betrifft dann eher die Komponentenhersteller, die da halt Router da mit drin haben. Aber der verbaut ja nur die Bauteile und verkauft dann den SPS. Der wird wahrscheinlich, und in die weniger kritischen, der kann dann selber so eine Konformitätserklärung abgeben.
Okay.
Genau,
okay.
Aber zukünftig sind halt da ganz viele Aufgaben halt damit verbunden. Wie die Gewährleistung, dass Sicherheitsupdates über den ganzen Supportzeitraum auch immer ausgeliefert werden.
Alles klar, verstanden.
Also auch schon ziemlich umfassend dann natürlich. Ne? Also wie Andi gerade gesagt hat, wirklich sämtliche Produkte, also egal jetzt ob Hard- oder Software, die eine digitale Komponente beinhalten. Und das kann natürlich vom Babymonitor bis hin zur Smartwatch, kann das wirklich alles sein.
Ja,
also sehr umfassend, aber natürlich auch zum Schutz ein Stück weit der Verbraucher im Endeffekt. Weil wir hatten es gerade auch schon erwähnt, Sicherheitsupdates. Wenn man da jetzt vielleicht auch wieder an so ein kontrolliertes Software- und Patch-Management denken, auch was wir das letzte Mal besprochen haben, gerade in Richtung NIS2 auch Anforderungen, gell, technische Maßnahmen, wenn wir uns da zurückerinnern, gerade wirklich Software-Updates sind ein ganz elementarer Bestandteil, um wirklich auch gewisse Sicherheitsvorschriften da auch in Zukunft erfüllen zu können.
Ja klar, es gilt ja immer für Software. Ne?
Genau also, so ist es.
Wenn irgendwie irgendein Software-Part, irgendein Paket quasi oder irgendwie ein Plugin, ein Add-on, was auch immer, hat irgendeine veraltete Version, und dann ist da vielleicht eine Schwachstelle drin, hat jemand eine Schwachstelle identifiziert und es kann halt irgendwie dann ausgenutzt werden. Dann musst du es natürlich patchen, um diese Schwachstelle wieder glatt zu bügeln, sage ich einfach mal.
Absolut, absolut.
Ja, und das war eigentlich schon mehr gang und gäbe in dem, wie ich es immer nenne, Office-IT-Bereich, also Versicherungen, Banken etc.
Definitiv, ja.
Die hatten schon mit Schwachstellen das schon länger auf der Karte, haben auch regelmäßig gepatcht, aber gerade im Umfeld vom Cyber Resilience Act. Deswegen hat der auch jetzt so die große Relevanz jetzt auch, weil da eben die Hausaufgaben sträflich vernachlässigt wurden. Also gerade so eine SPS-Maschine im Industriebereich, die muss halt laufen. Da kann ich nicht, weil da jetzt ein Update jetzt kommt, irgendeine Sicherheitslücke aufgedeckt wurde, jetzt die einfach runterfahren, wie ich will.
Ja, klar.
Und das kostet eben bares Geld. Deswegen ist da das ein großes Problem bis heute mit Sicherheitsupdates.
Ja, ja, ja.
Aber mit der Verordnung müssen sie sich jetzt drum kümmern. Da gibt es auch da jetzt keine Ausreden mehr. Sie müssen halt dann wahrscheinlich irgendwie regelmäßige Wartungsfenster halt einrichten, wo sie die Maschine halt doch mal runterfahren, Update einspielen. Oder sie hängen sie halt wirklich konsequent weg von jeglichem Netz, dass sie es wirklich halt in die Ecke stellen und nirgends hin verbinden. Was aber auch dem Trend widerspricht, also weil auch da der Weg klar in die Cloud geht. Also gerade mit Remote-Support, Fernwartung, wird auch alles immer mehr ans Netz angeschlossen.
Klar. Okay, dann haben wir jetzt verstanden, was NIS2 ist, was DORA ist und was der EU Cyber Resilience Act ist. Natürlich nicht im Detail. Ich denke, da gibt es viele Feinheiten und Themen, die man beachten muss. Aber bei mir kommt natürlich schon die Frage auf, warum brauche ich die drei Dinge? Also ich habe verstanden, NIS2 ist halt viel für, sage ich mal, die Industrie, für die Kritisunternehmen, also oder Kritisbereiche, also kritische Bereiche, die halt wichtig sind, um das System zu erhalten, sage ich einfach mal. Dann DORA ist halt für den Finanzbereich, also Banken, Versicherungen. Und der EU Cyber Resilience Act ist für Produkte, die einen digitalen Anteil haben. Also dass die eben langfristig auch eine gewisse Sicherheit gewährleisten können, dass die gepatcht werden, dass da halt nicht irgendwie was ausgenutzt werden kann. Und das bezieht sich aber nicht nur auf irgendwelche Produkte wie Smartwatches oder ähnliches, sondern auch zum Beispiel auf Maschinen, Komponenten, die irgendwie in der Industrie genutzt werden. Was gibt es denn noch für Unterschiede zwischen diesen drei Themen, wo ihr sagt, die sind wichtig, die sollte man auch wissen? Und aus diesem Grund gibt es vielleicht auch diese drei Verordnungen oder Richtlinien. Ja,
ja, vielleicht vorneweg eher noch eine Gemeinsamkeit, weil egal, ob jetzt NIS2, DORA oder auch der Cyber Resilience Act, im Endeffekt haben ja wirklich alle drei das gleiche Ziel, ne? Nämlich genau dieses bis dato unzureichende Cybersicherheitsniveau zu stärken und zu verbessern. Und da ist es jetzt egal, in welche Branche ich genau schaue oder in welcher Branche die jeweilige Richtlinie angewendet werden muss. Egal ob NIS 2, wie gesagt, oder die anderen beiden. Es geht wirklich primär darum, dieses Cybersicherheitsniveau in Zukunft zu stärken.
Also einfach allumfassend, also quasi branchenübergreifend.
Exakt, ganz so elementar gesprochen, ohne da jetzt einzelne Feinheiten rauszunehmen. Prinzipiell geht es wirklich darum, dass das Schutzniveau, ne? Ob ich es jetzt Cybersicherheitsniveau oder Schutzniveau nenne, ist ja egal, aber es geht wirklich darum, das wirklich auch ein Stück weit zukunftsfähig zu machen und einfach zu optimieren und zu verbessern, weil eben sämtliche Komponenten immer mehr ans Netz genommen werden oder online sind.
Ja, 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 okay. Und Unterschiede, also Gemeinsamkeit, klar.
Ja.
Es soll natürlich eine allumfassende Sicherheit, Security gewährleistet werden, branchenübergreifend, ne, für das System. Und was gibt es noch für Unterschiede, abgesehen davon, dass es halt für verschiedene Branchen gedacht ist und Produkte?
Ja, Unterschied fängt auch schon damit an bei NIS 2, deswegen heißt NIS 2, da gab es auch schon ein NIS 1. Deswegen ist da der Gap auch gar nicht so groß. Da wurde auch quasi die Sektoren auch dort wieder erweitert entsprechend. Aber die Aufgaben waren bei NIS 1 letztlich auch ähnliche wie bei NIS 2. Da hat sich jetzt, es wurde nochmal wieder konkretisiert, so ein bisschen erweitert eben, aber hauptsächlich eben auf neue Sektoren auch wieder erweitert, wie bei Kritis auch vorher schon in Deutschland. Also bei vielen Sachen genau. Ist auch Deutschland, muss man tatsächlich sagen, Vorreiter, Vorbild für Gesetzesvorhaben. Mhm. Wie schon beim Grundschutzverordnung in der EU war der deutsche Datenschutz auch schon damals so Vorbild. Und so ist auch bei den Gesetzen. Also die Kritis-Verordnung war da auch so ein bisschen Vorreiter, da hat man ja auch ein bisschen abgeschrieben dann davon. Deswegen ist es ganz interessant. Also die EU schreibt davon ab und jetzt schreiben wir wieder mit dem NIS-Umsetzungsgesetz auch wieder dann wieder in deutsches Recht. Da hätte man letztlich auch den Kurzschluss machen können und direkt unser eigenes Gesetz dann nochmal abschreiben können. Ja, da schließt sich der Kreis so ein bisschen. Und bei DORA, das ist jetzt so auf europäischer Ebene so die erste Verordnung dieser Art. Da gab es ja bisher auch halt nur in Deutschland BAIT, VAIT, wie ich es vorher schon gesagt habe. Genau. Ja, da muss man aber doch ein bisschen mehr machen, wenn man da jetzt seither sich mit der BAIT, VAIT nicht so beschäftigt hat. Das sind jetzt ganz viele Teile, die eben jetzt beachtet werden müssen. Also die sind ein bisschen mehr in die Tiefe noch gegangen wie NIS 2. Mhm. Also da wird wirklich dann ganz deutlich hervorgehoben, was eben dazugehört. So kryptografische Dinge, Netzwerk, Infrastruktur, Backups. Also es wurde so die Teile nochmal ganz genauer, also in ganz viele Unterkategorien nochmal unterteilt. Okay. Und es wird auch nochmal so spezielle Policies auch, werden gerade noch veröffentlicht. Das ist auch noch bis 2025 so ein paar Meilensteine, dass es so bestimmten Themen wirklich so Handlungsanweisungen, also mehr ins Detail noch gehen. Also wirklich für EU-Ebene wirklich Policies, so Richtlinien nochmal spezifizieren, die für bestimmte Teile dann nochmal genauer in die Tiefe gehen.
Genau.
Also ist ein bisschen mehr konkretisiert noch da, das Ganze. Also das ist ein Unterschied. Beim Cyber Resilience Act, ja, der ist wieder ein bisschen allgemeiner gehalten, wieder ein bisschen weniger konkret, wie jetzt DORA zum Beispiel. Genau, aber geht halt wirklich so auf diese mehr Hardware-gestützten Komponenten. Das ist so, glaube ich, der große Unterschied zu den anderen beiden jetzt. Die sind halt umfassender, die beinhalten auch die Hardware-Geschichten. Also wenn jetzt eine Versicherung IoT-Devices jetzt unbedingt machen will, dann könnten die auch vom Cyber Resilience Act noch erfasst werden. Oder sie sind ein Kritis-Unternehmen, dann werden sie auch von NIS 2 dann mit erfasst. Da ist es eher die große Frage, wenn ich jetzt die Unterschiede, wo ich mich frage, ja, welchen von den drei hat denn jetzt Priorität?
Absolut, ja. Das ist eine gute Frage. Kann es nicht auch sein, dass ich als Unternehmen vielleicht alle drei berücksichtigen muss?
Das kann schon passieren, aber da die einen großen Überdeckungsgrad auch oftmals haben, also rechtlich spricht man auch dann davon, dass der spezifischste Teil dann eigentlich zu erfüllen ist.
Das heißt?
Also im Zweifel, wenn ich jetzt eine Bank bin, dann schaue ich zuerst nach DORA.
Okay, verstanden.
Wenn ich DORA erfüllt habe, dann kann ich vor Gericht argumentieren, dass DORA dann NIS 2 quasi überlagert, weil das die für mich spezifische Verordnung ist. Das ist so in Rechtsprechung, ist das so eigentlich gang und gäbe, dass man immer nach dem spezifischen Teil guckt. und dann als optional, als nice to have, dann ihr dann den NIS-2-Teil dann nochmal anguckt, was vielleicht da noch fehlt. Dann. Aber sie müssen halt zwingend DORA erfüllen, das ist so das Hauptding, was erstmal da sein muss. Und ob da NIS-2 jetzt so Feinheiten noch drin sind, das muss im Zweifel vor Gericht dann geklärt werden. Das ist ja immer so ein bisschen genau, die Unsicherheit genau. dabei.
Aber nichtsdestotrotz hast du ja trotzdem auch schon gewisse Überschneidungen,
okay.
auch zwischen den Richtlinien. Wenn wir jetzt gerade wieder auf diese technischen oder manche organisatorische Maßnahmen zurückblicken, gibt es beispielsweise so eine Einführung eines Risikomanagementsystems, beispielsweise fällt mir jetzt direkt ein. Das ist tatsächlich dann ja auch Bestandteil der anderen Richtlinie und jetzt auch nicht nur von NIS-2. Also auch hier okay. gibt es dann natürlich gewisse Überschneidungen.
Mhm.
Aber wie Andi natürlich auch gerade richtig gesagt hat, es greift dann immer die, die spezifisch für den jeweiligen Anwendungsbereich dann die Gültigkeit hat.
Ja. ja?
Okay, das genau. heißt, es kann nicht passieren, dass ich jetzt, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgend so ein kritisches Unternehmen bin, das aber auch Produkte herstellt, die eine Connectivity-Funktion haben, dann muss ich mich eher auf NIS-2 konzentrieren und weniger auf den EU Cyber Resilience Act. Oder muss ich dann trotzdem, beziehungsweise anders gesagt, ist in NIS-2 dann auch der Part mit drin, dass ich die Software für meine Produkte auch regelmäßig noch patchen muss, ja, updaten muss.
Das ist eben auch so ein Punkt, der eigentlich in allen drei.
Also, okay.
Genau,
das wenn man so bösewillig wäre, dann so sagt man quasi, die schreiben alle voneinander ab.
Exakt.
Es erfindet keiner das Rad neu. Also alle haben auch in so Sachen reingeguckt wie die 2701, also die ISO-Norm da dafür.
Richtig.
Es
richtig.
Gibt ja einen Standard, der schon ewig am Markt ist, der auch viele Dinge wie Risikomanagement, Patchmanagement, diese ganzen Geschichten stehen dort auch schon alle drin. Also deswegen sage ich immer, wer schon diese ISO-Norm eigentlich schon vollumfänglich umgesetzt hat, für den stellen sich gar keine großen Herausforderungen mehr dar.
Aha,
weil der hat sich schon damit beschäftigt und da kommen dann vielleicht nur noch ein paar Konkretisierungen dann rein, die jetzt halt über die ISO vielleicht hinausgehen, speziell für den Finanzbereich oder für die Kritisbereiche dann noch. Zum Beispiel beim Cyber Resilience, bei DORA war es, dass die jetzt so vorschreiben, dass man so regelmäßig Penetration-Tests machen muss.
Mhm, ja.
Also auch mit so Red Team, Blue Team-Geschichten, das ist da jetzt so drin, dass so ein bedrohungsbasierter Penetration-Test gemacht werden muss in regelmäßigen Abständen.
Was bedeutet da Red Team, Blue Team? Ist es ein Ansatz, um einen Penetration-Test durchzuführen? Oder?
Ja, es gibt den klassischen Penetration-Test, da wird halt eine Anwendung einfach einem Test unterzogen, ob es Angriffe gibt. Und dann gibt es auch noch dieses Red Team, Blue Team. Red Team zum Beispiel machen viele Unternehmen, dass sie dann, ohne dass deren IT davon weiß, dass die einfach außer so ein Unternehmen beauftragen, mal zu gucken, wie sicher ist denn das Unternehmen.
Aha.
Die probieren auch so Dinge, dass sie einfach physischen Zugang probieren, ob sie auch physisch irgendwie
Ach, cool.
Zutrittsbeschränkungen, wie zum Beispiel einen Chip-Zugang umgehen können.
Spannender
ob sie einfach
Job.
Reinkommen können, ihren Laptop an einen Netzwerkanschluss einfach hinstöpseln können und dann direkt im internen Netz quasi unterwegs sind und dann natürlich viel weitläufige Angriffstechniken haben dann.
Geiler
genau,
Job,
also, ja, genau. Und da ist eben genau so auch das Ziel, dass jemand vom Unternehmen intern auch nicht Bescheid weiß als die üblichen Leute, die dann vorne an der Pforte stehen, dass die eben nicht vorgewarnt sind, dass da jemand kommt. Sonst wissen nur ein paar Auserwählte in der Geschäftsführung dann, dass jetzt sowas stattfindet. Ja, kann aber auch durch gezielte Phishing-Angriffe oder so, wo man dann die Mitarbeiter mal testet, ob die überall draufklicken. Sowas wäre auch denkbar. Und Blue Team ist also das andere, das ist so das Verteidigungsteam dann eigentlich.
Ah, geil. Ja. Die müssen sich dann darum kümmern, dass es abgewehrt wird.
Genau, die müssen sich dann beschäftigen damit, wenn das Red Team jetzt ganz schlimme Dinge gefunden hat, dann kommt das Blue Team und muss halt gucken, dass jetzt die Zugangsbeschränkung halt nochmal genauer angeguckt wird. Vielleicht saß da in der Zeit mal keiner an der Pforte, dann ist da einfach vorbeigekommen. Dann muss man solche Dinge halt abstellen zum Beispiel, dass da immer jemand da sitzt, um zu kontrollieren.
Genau.
Okay.
Oder immer die Ausweise kontrolliert. Oftmals sitzt dann zwar jemand, aber dann kann man dann alles hinhalten, so was dann entfernt nach Ausweis aussieht. Dann ist ja alles schon vorgekommen.
Klar.
Und die Dinge werden halt in dem DORA jetzt halt auch mehr gestresst, jetzt ganz speziell. Da steht es halt explizit drin, dass sowas erforderlich ist.
Okay. Das heißt, ich hatte nämlich vorhin den Gedanken, als ihr gesagt habt, die schreiben in gewisser Hinsicht schon auch voneinander ab. Ne? Dann kommt bei mir natürlich die Frage auf, okay, warum heißen die dann halt grundlegend anders? Warum hat man dann halt nicht geschaut, dass man sagt, okay, das eine ist für die und die Branchen und die und die und die und die und verwendet aber halt irgendwie einen einheitlichen Namen, um so halt zu sehen, okay, das ist eigentlich das Gleiche oder Ähnliches. Und ich muss mich aber halt mit einem bestimmten beschäftigen, weil ich zu der und der Branche gehöre. Die Namen sind ja schon sehr unterschiedlich der Richtlinien. Ja. Also da hätte ich jetzt gedacht, okay, das muss ja grundlegend irgendwie anders sein. Ne? Also jetzt im ersten Moment.
Verstehe ich, ja.
Ja.
Aber liegt dann auch vielleicht einfach daran, dass es dann halt doch im Detail viele Spezifizierungen dann noch gibt oder
so Eigenheiten.
Eigenheiten, ne?
Ja.
Weil, wie gesagt, der Grundstein oder auch dieses primäre Ziel, was ich ja vorhin nochmal gesagt habe, wirklich dieses Cybersicherheitsschutzniveau zu erhöhen, das ist ja bei allen gleich. Aber trotzdem hast du ja auch in der Finanzbranche andere.
Ja, so wie Andi gerade gesagt
absolut.
Hat,
die Penetration-Tests. Andere Anforderungen oder Feinheiten, die du berücksichtigen musst.
Okay. Ja. Und die Historie muss man halt beachten.
Absolut.
Also wenn jetzt schon eine BIT-VAT gibt, dann haben die schon spezifische Dinge, die halt einfach ins EU-Recht überführt worden sind. Und dann kommt auch historisch solche Dinge rein, die bei NIS 2 jetzt historisch halt nicht Bestandteil sind.
Genau so ist es. Ich meine, hier gab es natürlich auch noch das IT-Sicherheitsgesetz 1.0, 2.0, auf dem man da dann bestimmt auch, oder auf dem man auch aufgesetzt hat und ein Stück weit Sachen übernommen hat, dann wieder fein granular auch ausgeführt. Aber im Endeffekt ist es eine Weiterentwicklung, absolut.
Ja. Ja. Und halt basierend auf Best Practices, die halt im Security-Bereich
ganz
eigentlich
wichtig,
schon ganz lange da waren und selbstverständlich sind, die man einfach so als, was ja im Gesetz dann immer so schön heißt, Stand der Technik, das findet man in allen Verordnungen irgendwie dann immer wieder, steht überall immer so drin, Stand der Technik. Ohne jetzt genau auszuformulieren, was denn genau Stand der Technik ist.
Dadurch ist es halt flexibel, ne? Dadurch ist es immer aktuell.
Das will man nicht hinschreiben, weil der ändert sich ja ständig, ja, der Stand der Technik. Aber deswegen,
zu schnell.
Ja. Deswegen ist es immer ein großer Schmerzpunkt, als, ja. Was ist denn jetzt Stand der Technik? Ist Multifaktor-Authentifizierung jetzt Stand der Technik oder ist es noch modern? Also noch voraus quasi, so letzte Technik. Da gibt es ja einen Unterschied. Stand der Technik sind so die Dinge, die man jetzt wirklich voraussetzen kann, weil es sich in der Breite durchgesetzt hat. Es gibt aber auch so die State of the Art oder letzte Technik. Also wenn man ganz vorne dran ist.
Genau.
Das gehört dann nicht zu Stand der Technik, weil es eben noch vielleicht zu neu ist. Da kann man nicht davon ausgehen, dass das alle schon umsetzen. Also die Best Practices ändern sich halt deswegen auch ständig.
Definitiv.
Da.
Das ist, glaube ich, auch, wenn ich so mal zurückblicke, das ist auch, glaube ich, so mal die größte Herausforderung mit in unseren Kundenprojekten, dann auch wirklich den Kunden dahingehend zu beraten. Ich meine, klar, wir haben ja die Expertise und auch die Erfahrung, aber dem Kunden das dann natürlich auch so klar zu machen, ja, was ist denn jetzt Stand der Technik? Weil viele, klar, wünschen sich dann, dass wir schwarz auf weiß sagen können, hier, so müssen wir es machen, so müssen wir es umsetzen. Aber wie wir gerade herausgefunden haben, das ist ja gar nicht immer so dieses Schwarz- und Weiß-Denken. Weil hier musst du wirklich viel auch mit Erfahrung angehen und sagen, das ist wirklich geeignet für euch, das ist vielleicht einfach zu overloaded. Also
klar.
Auch hier brauchst du wirklich ganz viel Erfahrung und so dieses Feingefühl, was du einbringen musst.
Ja.
Und da vielleicht auch mal so ein bisschen schon diesen Praxisschwenk.
Ja, ist immer ein Balanceakt halt
absolut,
einfach. Ja. So, als Berater muss man dann so ein Feingefühl haben, so
genau.
Was ist ausreichend, wo bin ich über dem Ziel hinaus geschossen dann auch? Weil man kann da nicht immer mehr machen. Aber,
ganz wichtig.
Aber ist es dann noch praktikabel? Ist ja alles Zeitaufwand, kostet viel Geld und irgendwann ist die Balance dann nicht mehr gegeben.
Dass man halt nicht per se den neuesten Scheiß sozusagen macht, sondern dass man dann halt vielleicht eher auf bewährte Methoden zurückgreift und sagt, das ist jetzt zwar nicht das Allerneueste, das ist jetzt vielleicht nicht mehr Stand der Technik, aber es ist halt Best Practice, weil es am besten funktioniert, am sichersten noch ist.
Ja, immer noch sicher genug.
Sicher genug.
Ich sage dann, es ist ausreichend von der Sicherheit. Das
würde
jeder sagen, ja, das passt quasi, es reicht aus, mehr braucht es nicht.
Ja.
Weil man muss ja auch mal gucken, wie ist denn das Risiko überhaupt? Wenn ich jetzt da kein hohes Risiko in meiner Anwendung habe, dann muss ich jetzt nicht wie jetzt in eine militärische Anwendung jetzt da rangehen und jetzt eine viel zu hohe Absicherung da jetzt machen.
Aber also, gibt es zum Beispiel ganz einen Gedanke, der mir gerade kommt, weil ihr ja Multifaktor-Authentifizierung gesagt habt. Ich meine, gibt es da überhaupt schon irgendwie neue Methoden, um sowas zu hacken oder sowas zu umgehen? Also ist es überhaupt absehbar, dass sowas wie jetzt Multifaktor-Authentifizierung irgendwie abgelöst wird durch was Neues? Weil es erscheint mir ja schon sehr sicher. Ja,
also der Mechanismus, glaube ich jetzt nicht dran, dass er irgendwie, er wird vielleicht durch Single-Faktor wieder abgelöst, weil es ja neue Verfahren wie Passkeys gibt, die schon als alleiniger Faktor wesentlich sicherer sind als ein Passwort vorher.
Okay.
Ja. Also ich würde mich heute nicht mehr als einzigen Faktor auf ein Passwort verlassen, aber es gibt schon Dienste wie GitHub zum Beispiel, da reicht es aus, wenn ich einen Passkey reinwerfe, dann kann ich mich da auf einen Fingerdruck letztlich anmelden, ohne dass ich jetzt zwei Faktoren brauche. Also wenn der eine Faktor sicher kryptografisch abgesichert mit dem Hardware-Token zum Beispiel noch, da muss ich mir wirklich dann den Schlüssel von meinem Schlüsselbund entreißen, um da mich anzumelden. Das wird dann heute als sicher genug erachtet.
Genau. Okay.
Oder vielleicht auch eher so ein Stück weit in Richtung Weiterentwicklung von MFA. Also damals hat man ja zu Beginn, als Multifaktor-Authentifizierung hochkam, hat man ja auch gesagt, gut, es reicht aus, wenn man da vielleicht den zweiten Faktor per SMS oder Anruf wählt. Heute weiß man, SMS ist als zweiter Faktor auch absolut unzureichend, gerade wenn man in Richtung Man-in-the-Middle-Angriffe denkt, wo sich dann jemand dazwischen schalten kann und kann dann trotzdem den Code abgreifen. Also auch da spielt, glaube ich, so eine Weiterentwicklung auch eine entscheidende Rolle. Heute sagt man, gut, man lässt sich da lieber als zweiten Faktor eine automatische TAN generieren. Gibt es ja auch verschiedene so Google Authenticator von Microsoft, verschiedene Apps. Lieber auf sowas, anstatt, oder wie man es damals vielleicht gemacht hat, auf die SMS zu verlassen.
Stimmt.
Ja, SMS ist eben heute auch da nicht mehr drin.
Genau.
Ist nicht mehr Stand der Technik, würde ich sagen.
Sind wir wieder beim Thema.
Also das würde vor Gericht wahrscheinlich kassiert werden, wenn ich jetzt nur auf SMS als Faktor gehe und werde dann gehackt.
Genau.
Da kann ich dann mich nicht mehr auf Stand der Technik, weil das ist so bekannt, dass das schon gebrochen ist als Faktor.
Okay, alles klar. Super, danke. Verstanden. Dann nochmal zurück zu NIS 2, DORA und den EU Cyber Resilience Act. Ich habe verstanden, im Prinzip geht es da in erster Linie um verschiedene Branchen, um verschiedene Zielgruppen, nenne ich es einfach mal. Bei NIS 2 ist es sehr umfassend. Da sind Kritisunternehmen drin, also so Sachen wie Krankenhäuser, Kläranlagen, Feuerwehr, Polizei, solche Dinge.
Aber auch produzierendes, herstellendes Gewerbe.
Die halt Schlüsselindustrien sind wahrscheinlich, genau.
Ja.
Und dann aber auch allgemein Unternehmen, die eine gewisse Größe erreicht haben, einen gewissen Umsatz erreicht haben. Ne? Also wirklich ein fast allumfassende Richtlinie.
Ist so, ja.
Und dann haben wir DORA, was spezialisiert ist eher auf den Finanz- und Banken, also Finanz- und Versicherungsbereich. Und dann haben wir den EU Cyber Resilience Act, der sich in erster Linie auf Produkte bzw. Produkthersteller bezieht. Das ist quasi eine Erweiterung der CE-Konformität, die ein Produkt haben muss, um in die EU eingeführt zu werden. Das heißt, da geht es dann darum, dass zum Beispiel diese Produkte regelmäßig gepatcht werden, dass die sicher sind, dass die dauerhaft auch Software-Updates bekommen und so weiter und so fort. Natürlich haben die alle dann noch gewisse Feinheiten, Details, in denen sie sich noch unterscheiden. Ja. Deswegen gibt es sie ja auch. Deswegen gibt es diese drei Richtlinien, sind es ja, oder Verordnungen.
Ja, müssen wir jetzt unterscheiden. Ne?
Ja, zwei ist Richtlinien, die anderen zwei sind Verordnungen.
Okay,
Das ist klar, Da muss man immer genau schauen, weil da fängt es ja schon an, wann muss ich denn das überhaupt machen oder kann ich noch warten, bis Deutschland in die Pötte kommt mit dem Gesetz.
Genau. Ach so, NIS 2 ist eine Richtlinie, das heißt, Deutschland muss in die Pötte kommen und die anderen zwei sind Verordnungen, das heißt, wenn das aktiv ist, dann gilt es für alle.
Genau.
Sehr gut mitgenommen.
Ja. Okay. Was gelernt.
Verstanden. Perfekt. Okay, das heißt, die haben noch kleine Unterschiede, beziehungsweise die haben Details, deswegen gibt es die drei auch. Wenn ich ein Unternehmen bin, das auf verschiedene von diesen Richtlinien bzw. Verordnungen fällt, muss ich mich aber in erster Linie um das kümmern, was am ehesten auf mich zutrifft. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Bank bin, ist natürlich NIS 2 eigentlich auch anwendbar auf mich. Aber weil DORA sich insbesondere auf Banken und Versicherungen bezieht, muss ich in erster Linie DORA berücksichtigen.
Ja, genau so ist es.
Genau.
Und es hat dann auch gerichtlich quasi gilt es dann auch.
Ja, das hat Präzedenz quasi.
Genau,
exakt.
Ja. Und das, wie wir schon gesprochen haben, das hat eine große Überdeckung mit NIS 2. Also, wenn ich DORA eigentlich erfüllt habe, habe ich eigentlich so gut wie alles in NIS 2 eigentlich auch schon mit drin.
Okay.
Ja.
Perfekt.
Ja, wir hatten ja vorher auch kurz angesprochen, warum gibt es eigentlich die drei verschiedenen Verordnungen? Ich glaube, das ist auch ein Stück weit, wie es auch im Unternehmen die Abteilungen sprechen halt nicht immer miteinander. Da gibt es die verschiedenen Stränge. Die einen machen halt NIS 2, dann gibt es die Cyber Resilience Act machen, die dritten machen DORA. Die sind ja nicht deckungsgleich, die Leute, die da in den Gremien sitzen. Es gibt vielleicht manchmal die Fälle, dass vielleicht in mehreren Gremien die gleichen Leute sitzen, aber oftmals sind es ja komplett unterschiedliche Gruppierungen. Es gibt viel Lobbyismus, es gibt da die ganzen Branchen, Leute, die da immer mitreden wollen. Das muss ja immer durch die verschiedenen Branchen, dann will da der Versicherungsverband, der Bankenverband will da mitreden und beim NIS 2 dann wieder ganz andere Automobilindustrie,
definitiv.
VDA und wie sie alle heißen. Deswegen, und die sprechen ja nicht immer miteinander, dann. Deswegen gibt es die unterschiedlichen Stränge, die dann oft zufällig in ähnliche Richtungen gehen, weil auch die sich nicht untereinander abstimmen.
Ja klar, das ist ja immer dieses Silo.
Ja, weil sonst könnten die ja sowas schon machen irgendwie, dass sie ein gemeinsames Gesetz einfach machen, wo sie dann eben dann in dem Gesetz dann spezielle Paragraphen dann haben für die verschiedenen Bereiche, aber so eine Grundabdeckung gemeinsam wenigstens hätten dann. Wäre es einfacher halt für viele Unternehmen wahrscheinlich.
Aber das sagst du, das würde nicht funktionieren oder eher unwahrscheinlich, weil die Unternehmen nicht miteinander sprechen und dann...
Ja, also wenn die dann alle dann einer Gruppe sitzen, dann wird wahrscheinlich nie zu so einem Gesetz kommen, weil die dann so eine große Diskussionsgruppe wären, dass dann immer einer dann irgendwie wieder andere Richtung haben will. Dann gemeinsam Nenner zu finden, ist, glaube ich, dann ganz schwierig.
Schon allein die Herausforderung, ja, alle zu einem Zeitpunkt an einen Tisch zu bekommen, das ist ja schon sehr unrealistisch.
Ja, klar.
Ja, deswegen müssen wir damit leben, dass es halt so verschiedene Stränge einfach gibt.
Genau.
Ja. Okay, ja, okay, ergibt Sinn, verstanden. Dann eine Sache, die mir noch in den Sinn gekommen ist. Was ist denn mit Behörden zum Beispiel? Inwiefern sind die jetzt von diesen Richtlinien oder Verordnungen betroffen?
Ja, das ist ganz spannend. Da kommt auch wieder zum Beispiel das NIS 2 wieder ins Spiel. Das NIS 2 Umsetzungsgesetz. Bei Behörden muss man wieder auf einen ganz speziellen Fall gehen, weil die müssen üblicherweise diesen BSI-IT-Grundschutz dann beachten. Der greift jetzt bei Behörden wieder durch. Das ist so diese Grundabsicherung. Da gibt es auch verschiedene Level der Absicherung, die ich erfüllen kann. Eben so grundsätzlich, dann gibt es so einen mittleren Level oder so einen höheren Level, was ich da machen kann. Das ist für Behörden so der hauptsächliche Ansatzpunkt.
Okay.
Genau, der wird auch in diesem NIS 2 Umsetzungsgesetz auch wieder erwähnt.
Genau.
Und da gibt es eben so diese schöne Randnotiz im neuesten Umsetzung, dass die sich selber so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft da ein bisschen schaffen.
Okay.
Was so ein großer Kritikpunkt jetzt gerade momentan ist.
Absolut.
Ja, weil die schreiben jetzt NIS 2 halt für alle kritischen Unternehmen jetzt in der freien Wirtschaft aus, aber sagen gleichzeitig, ja, die gesamte Bundesverwaltung ist ausgenommen davon.
Also im Umkehrschluss ist erstmal nicht direkt betroffen. Sprich, Ministerien auf Deutschland-Ebene fallen da jetzt erstmal nicht darunter.
Ja.
Aber wie Andi halt gerade gesagt hat, müssen sie sich natürlich trotzdem an gewisse vorherrschende Richtlinien und Grundsätze auch halten.
Okay.
Aber es ist natürlich schon ein fader Beigeschmack, wenn ich das so kritisch äußern darf.
Ja, klar.
Wenn man da wirklich Gesetze rausbringt und auf die Straße und dann
sagt, nö, ich brauche es nicht.
Genau,
hat man nicht Sinn. Es gilt nur für die anderen,
nicht für mich Ausschluss. Ne?
Genau.
Ja.
Schwierig.
Auch so ein Satz dann, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, hatte ja letztes Mal im Podcast auch direkt drin. Die müssen den IT-Grundschutz selbst nicht einhalten. Obwohl sie ihn eigentlich erarbeitet und pflegen.
Den IT-Grundschutz?
Ja, diesen IT-Grundschutz, der eigentlich für diese Behörden gilt.
Den müssen die nicht.
Da ist uns jetzt auch ein Satz drin, also dass die davon auch ausgenommen sind, dass sie ihren eigenen Standard nicht einhalten müssen. Muss sich überlegen, die erarbeiten einen Standard und sagen uns selbst, nee, wir müssen den jetzt nicht einhalten.
Aber sind die dann nicht auch tendenziell quasi prädestiniert dafür, dass sie Angriffe bekommen können?
Also ja, die haben jetzt nicht so viele große Assets jetzt beim BSI, denke ich mal, die jetzt da.
Und ich nehme ja schon an, dass die trotzdem die ganzen Best Practices und ISMS und alles selbst ja im Einsatz haben. Also es würde mich stark wundern, wenn es nicht so wäre.
Okay.
Fakt ist aber trotzdem, wenn man jetzt wirklich ganz feingranular vorgeht und sich die Gesetzestexte anschaut, dann sind sie erstmal nicht betroffen. Heißt ja aber nicht, nur weil ich nicht betroffen bin, dass ich mich nicht trotzdem im Hintergrund an gewisse Formalitäten, Richtlinien, Standards auch schon selbst halte.
Ja, ja.
Also das Als Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik würde mich das schon stark wundern.
Ja. Aber es ist, wie gesagt, weiß.
Trotzdem finde ich es schade, dass man solche Ausschlüsse da definiert, muss ich ehrlich sagen.
Auf jeden Fall.
Ich finde es auch unter dem Gesichtspunkt der Vorbildfunktion halt irgendwie schädlich. Also, gerade von solchen Institutionen wird man ja jetzt erwarten, dass die als gutes Vorbild vorangehen und sagen, wir unterwerfen uns denselben Regulatorien und schauen auch, dass wir das einhalten. Da hat es nach dem Beigeschmack, die müssten Sicherheit selbst prüfen, was ja auch schon wieder dann schwierig wird, vielleicht Interessenskonflikt vorruft. Die müssten ja dann auch durch Dritte eigentlich überprüfen.
Genau, ja klar, aber das wäre bestimmt auch zu bewerkstelligen.
Ja.
Also es gibt ja genug Unternehmen, die sowas machen könnten.
Genau, dann müssten die einen unabhängigen TÜV oder so dann auch beauftragen, die dann eben das BSI dann selbst überprüft. Das wäre für mich halt so ein Zeichen an die Wirtschaft, so guckt, wir machen da auch, wir gehen voran, wir wollen selber einhalten. Und so war das jetzt eher wieder so, nein, wir machen das nicht, aber ihr müsst alle.
Ja, ich glaube, dein Begriff Vorbildfunktion war da ein sehr treffender.
Ja. Ne? Okay, cool. Dann würde ich sagen, haben wir einen sehr guten Überblick über die drei Themen bekommen. Wie immer gilt natürlich, wenn die Zuhörer irgendwie Fragen an euch haben oder Anregungen, können sie natürlich immer auf euch zugehen.
Sehr, sehr gern.
Sie finden auch eure Kontaktdaten eben in den Shownotes. Und wie auch schon gesagt, es gibt noch eine Folge mit Nils, die vor kurzem rauskam, auch zu NIS 2 eben, wo Nils dann nochmal ein bisschen mehr was erklärt hat dazu, ein bisschen mehr ins Detail gegangen ist. Auch dazu gibt es was in den Shownotes, beziehungsweise die findet ihr auch, die Folge einfach in den Folgen des Podcasts. Und auch mit dem Andi gibt es schon zwei Folgen, die liegen allerdings schon ein bisschen länger zurück. Findet ihr aber auch in den Folgen des Podcasts. Und da haben wir über das Thema Anwendungssicherheit gesprochen. Ne? Okay, dann würde ich sagen, mit Blick auf die Zeit sind wir am Ende.
Prima.
Und nochmal vielen Dank an euch beide. Ich glaube, war echt eine coole Folge. Noch eine kleine Anmerkung. Es wird nochmal eine Folge mit euch beiden geben, wo wir mehr in die Praxis noch eintauchen, wo ihr auch ein bisschen mehr über Best Practices, wie man dann diese ganzen Verordnungen bzw. Richtlinien auch umsetzt, eingehen werden. Das heißt, auch da bleibt gespannt. Es kommt bald eine neue Folge mit den beiden raus. Und dann sage ich nochmal Danke an euch beide und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war eine weitere Folge von Not Just Coding. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat und du wieder spannende Einblicke und neues Wissen dazu gewonnen hast. Lass uns gerne eine Bewertung oder Feedback da und teile den Podcast mit allen Menschen, die auch davon profitieren könnten. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.